Ja, wenn du in einem Unternehmen arbeitest, und ich denke, das machen eine ganze Reihe von euch zum Glück, und du in diesem Unternehmen ja irgendwas redest oder tust, was dem Unternehmen schadet, also so richtig Mist machst, dann wird wahrscheinlich dein Chef irgendwann dir eine Abmahnung zukommen lassen. Eine Abmahnung ist eine Aufforderung, dass du dein Verhalten änderst. Eine Abmahnung ist noch keine Kündigung. Wenn du auf diese Abmahnung reagierst, wirst du wahrscheinlich die Kündigung damit verhindern können. Wie gesagt, eine Abmahnung ist noch keine Kündigung, ist eine Hilfe, Kündigung zu vermeiden. Einige Sendschreiben aus der Offenbarung, also die persönlichen Briefe von Jesus an bestimmte Gemeinden in Kleinasien, kann man vielleicht auch als so eine Art Abmahnung verstehen. Also als Hilfe für Gemeinden und auch Glieder der Gemeinde, Verhalten, Einstellungen, Überzeugungen, vielleicht auch Gewohnheiten zu reflektieren und gegebenenfalls auch eben zu korrigieren. Ich will heute also weitermachen mit dieser kleinen Predigtreihe über die Sendschreiben. Wir hatten ja Weihnachten so eine kleine Unterbrechung. Thematisch ist ganz klar, passen Sendschreiben nicht so gut. Aber heute soll es damit weitergehen. Vier Sendschreiben haben wir uns schon im Laufe der Zeit angeguckt. Jetzt soll es um das fünfte gehen, also das Sendschreiben an Sardis. Ich lese uns das vor. Ihr findet das in Offenbarung 3, Vers 1 bis 6. Und dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe: Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand zu sterben, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb, und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Aber du hast einige wenige Namen in Sardis, die ihre Kleider nicht besudelt haben, und sie werden mit mir eingehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und bekleidet werden. Ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Das ist der Titel der Predigt: Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Haben wir gerade gehört. Und da sieht man auch, es geht nicht nur um diese ganz spezielle Gemeinde in Sardis, weil er sagt, hört, was der Geist den Gemeinden sagt. Also auch uns. Wir können uns sicherlich damit einbeziehen. Und dieses Sendschreiben an Sardis kann man sicherlich, ja, als eben so eine Art Abmahnung verstehen, also als Hilfe, Verhalten, Einstellungen, Überzeugungen oder Gewohnheiten zu überdenken. Und gegebenenfalls, wenn man erkennt, sie sind falsch, auch zu lassen, zu reflektieren und gegebenenfalls auch zu ändern. Also sehen wir es auch als Chance für uns als Gemeinde, aber auch ganz persönlich für uns, ganz persönlich uns korrigieren zu lassen. Die Sendschreiben wollen uns helfen, zu erkennen, wo wir das Zentrale aus den Augen verloren haben. Jesus Christus stellt sich dieser Gemeinde auch wieder ganz persönlich vor. Er sagt, dies ist nicht irgendwie so ein allgemeiner Brief, dies ist ein ganz persönlicher Brief von mir, von Jesus Christus selber. Offenbarung 3, Vers 1. Oh, Entschuldigung. Lesen wir das: Dem Engel der Gemeinde in Sardis schreibe, dies sagt der, der die sieben Geister Gottes und die sieben Sterne hat. Dies sagt der, Jesus selber. Sieben Geister, das klingt so ein bisschen komisch. Also wir denken ja immer, Heiliger Geist ist irgendwie einer. Sieben Geister Gottes ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass es eben die ganze vollkommene Fülle des Geistes ist. Man kann vielleicht so einen kleinen Hinweis auch in in Jesaja finden. Jesaja 11, Vers 2. Ich lese mal ab Vers 1. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Und ein Schössling aus der Wurzel wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen. Und jetzt kommt's, der Geist des Herrn, ihr könnt mitzählen. Der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit, der Geist des Verstandes, der Geist des Rates, der Geist der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Vielleicht so ein kleiner Hinweis, was jetzt auch diese sieben Geister bedeuten kann. Also im Grunde heißt es die ganze Fülle des Geistes. Und er sagt auch, er spricht auch zu den sieben von den sieben Sternen, also den sieben Boten, die diese Briefe den Gemeinden überbringen und verkünden. Und auch diese sieben Boten sind völlig in seiner Hand, in Jesu Hand. Und was sagt Jesus jetzt in diesem überbrachten Brief? Und wie gesagt, wir sehen es als Chance, uns zu reflektieren. Er sagt, ich kenne deine Werke, dass du den Namen hast, dass du lebst und bist tot. Diese Gemeinde hat den Namen, dass sie lebt. Es ist eine christliche Gemeinde. Sie hat einen Namen, heißt vielleicht evangelisch-freie Gemeinde oder freie evangelische Gemeinde oder freie Christengemeinde oder evangelisch-lutherische Kirche oder wie auch immer. Außen dran steht eben dieser Name. Sie hat einen Namen, dass sie lebt, aber ist tot. Sie hat vielleicht sogar den Ruf, das Image, eine sehr aktive, lebendige Gemeinde zu sein. In dieser Gemeinde läuft vielleicht was. Sie ist super organisiert. Die Fassade stimmt. Aber Jesus guckt hinter diese Fassade und bescheinigt dieser Gemeinde den Tod. Er sagt im Grunde, Organisation ist was anderes als Organismus. Die Organisation läuft, aber der Organismus ist gestorben. Ich hatte gesagt, dieser Brief ist eine Abmahnung. Das heißt, Jesus will dieser Gemeinde oder allgemein uns als Gemeinden helfen, uns zu reflektieren. Das heißt, helfen zu erkennen, wo das, was Leben ausmacht, und das fehlt hier in dieser Gemeinde, wo das, was Leben ausmacht, nicht mehr im Mittelpunkt steht oder sogar völlig weg ist. Adolf Pohl sagt in seinem Bibelkommentar Wuppertaler Studienbibel, in Sardes ist man falsch zufrieden und guter Dinge. Falsch aktiv, falsch fromm und falsch treu. Das heißt, diese Gemeinde singt durchaus die richtigen Lieder. Diese Gemeinde betet, liest die Bibel, ist missionarisch tätig. Sie hält sich treu an Gottes Wort. Sie spricht Sünde an. Und trotzdem läuft was falsch. Was ist es, was diese Gemeinde tipptopp aussehen lässt? Sie einen wunderbaren Namen haben, ein gutes Image und Jesus Christus selbst dieser Gemeinde den Tod bescheinigt. Was läuft da falsch? Wo ist die Ausrichtung dieser Gemeinde falsch? Und wo will Jesus uns den Blick schärfen, uns immer wieder auf das Richtige zu besinnen? Was läuft falsch? Jesus selbst gibt im Grunde die Antwort im Vers 3. Denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Ihr seid tot, denn ich habe vor meinem Gott deine Werke nicht als völlig befunden. Ich kenne deine Werke. Und wie gut sie auch aussehen, so fromm und bibeltreu sie erscheinen, sie sind nicht völlig. Das heißt, sie sind nicht vollkommen. Heißt das, dass wir, oder dass Jesus will, dass wir perfekt funktionieren? Dass du fehlerlos sein sollst, dass eine Gemeinde erst richtig lebendig ist, wenn sie aus möglichst vielen moralisch perfekten Menschen besteht? Nein, ganz gewiss nicht. Lars hatte uns ja vorletzten Sonntag von der Gemeinde in Korinth erzählt. Einer Gemeinde, die voller Fehler war, wo sicherlich nicht alles richtig lief, die Mängel hatte, wo es nicht perfekt war. Und er bescheinigt trotzdem dieser Gemeinde, dass sie in allem reich gemacht worden sind, dass Jesus sie befestigen wird bis ans Ende und dass sie am Ende untadelig sein werden, weil Gott sie berufen hat in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Könnt ihr nachlesen im 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Diese Gemeinde war trotz ihrer Mängel nicht tot, sondern sehr lebendig, weil sie aus der Gemeinschaft mit Christus lebte. Das ist das Entscheidende. Das ist lebendiger Organismus, wo Jesus als Haupt die Glieder in Bewegung setzt. Wo nicht Aktivität organisiert ist, sondern das Haupt leitet. Dies sagt der, der die sieben Geister Gottes hat, das heißt die ganze vollkommene Fülle des Heiligen Geistes. Jesus stellt sich dieser Gemeinde gleich am Anfang so vor, weil er uns durch die Fülle des Heiligen Geistes leiten will. Jesus Christus ist das Haupt, der Kopf, die Zentrale der Gemeinde. Und wir, jeder von uns ist ein Glied dieses Körpers, Gemeinde, wo Jesus das Haupt sein will. Und wir als Glieder sollten unseren Fokus darauf legen, möglichst gut und vollkommen mit diesem Haupt in Verbindung zu stehen. Wir sollten nicht unseren Fokus darauf legen, möglichst anständig zu funktionieren. Sondern wir sollten möglichst unseren Fokus darauf legen, mit diesem Haupt in Verbindung zu stehen. Das heißt, nicht deine Schwierigkeiten und Schwächen wegorganisieren, durch Aktivitäten vielleicht zu übertünchen, sondern offen und ehrlich damit zu Jesus kommen. Wo lag der Fehler dieser Sardis-Gemeinde? Er lag darin, nicht mehr aus der Fülle des Geistes zu leben, sondern stattdessen christliches Leben zu organisieren. Und in dieser Gefahr stehen wir alle. Einmal ganz persönlich, in dem Moment, wo christliches Leben für mich ein Leben nach Regeln und Anweisungen geworden ist, um moralisch fromm und gut dazustehen, oder wir als Gemeinde, wenn der Schwerpunkt der Verkündigung auf das Einhalten von Regeln und Anweisungen abzielt oder darauf, dass wir die Welt verbessern. Wenn draußen christlich dran steht, als Name sollte drinnen auch Christus zu finden sein. Jesus Christus, der die vollkommene Fülle des Geistes hat, will nicht, dass wir in erster Linie Regeln einhalten oder die Welt verbessern, sondern dass wir uns durch seine Fülle des Geistes führen lassen. Und das funktioniert nur, wenn wir das beherzigen, was wir in letzter Zeit öfter mal auch zitiert haben und was wir eigentlich jeden Sonntag hier vor Augen haben. Ihr könnt das vielleicht nicht sehen, das steht da. Kommet her zu mir. Kommet her zu mir. Ich hatte gesagt, dieses Schreiben an Sardes kann man als Abmahnung verstehen. Das heißt, es ist noch nicht zu spät. Es gibt noch eine Chance zur Umkehr. Deshalb sagt uns Jesus im Vers 2 auch, wach auf und stärke das Übrige, das im Begriff stand, zu sterben. Wach auf und stärke wen? Die die Beziehung zu Christus verloren haben, die sie verstrickt haben im Blick auf sich selber, auf ihr Versagen, auf ihr Scheitern, die verzweifeln an ihrer Lauheit, an ihrer Sünde, die sie selbst nicht unter die Füße kriegen, weil sie es immer selber wieder versuchen. Wach auf und stärke die, genau die. Das ist in erster Linie ein Auftrag an die Verkündigung in der Predigt, aber auch in den Hauskreisen oder auch in den Gesprächen, die wir führen. Und wie können wir Geschwister, die den Blick verloren haben, stärken? Paulus sagte uns im Grunde im Korintherbrief, den wir ja gerade auch schon gelesen haben, das Geheimnis. 1. Korinther 2, Vers 1 und 2. Und ich, als ich zu euch kam, Brüder, kam nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkünden, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Ich nahm mir vor, nichts anderes zu wissen, als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Das sagt der, der die sieben Geister hat. Der in der vollkommenen Fülle seines Geistes, das heißt in Christus, lebt. Wir haben in Christus alles, was Leben bedeutet. Alles. Wir haben in Christus alles, was Leben bedeutet. Das ewige Leben, aber auch das Leben als Christ im Alltag. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn dieser Jesus Christus nicht mehr in einer Gemeinde zu finden ist, dann ist sie tot. Obwohl sie vielleicht äußerlich super funktioniert. Aber wir können leider sehen, dass in vielen Verkündigungen oder auch in Gesprächen nur noch ganz allgemein um Gott geht. Da spricht man von Gott. Mit Gott eckst du nirgends an. Mit einem unverbindlichen Gott kommst du überall gut zurecht. An Gott glauben viele. Es ist der Name Jesus Christus, an dem sich die Geister scheiden. Im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist auch nicht nur Jesus. Wir waren in Portugal, da heißen viele Jesus. Triffst du jede überall. An der Rezeption stand eine Frau, die hieß Jesus. Es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist eindeutig. Das nur nebenbei. Jesus Christus ist der Name, an dem sich die Geister scheiden. An diesem Namen macht sich Widerstand bemerkbar. Habt ihr vielleicht sicher auch schon gemerkt. Widerstand bis hin zur Verfolgung. Wenn du in deinem Umfeld, in einer Schule, Nachbarschaft, Arbeit, wo auch immer von Jesus Christus spricht, wirst du Widerstand, wirst du Kopfschütteln, wirst du Häme ernten. Wer den Geist hat, und als den stellt sich Jesus ja in diesen Sendschreiben vor, wer den Geist hat, hat das Leben. Wer den Geist nicht hat, hat das Leben nicht. Ist tot. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken, das wollen wir als Menschen oft gar nicht mehr. Durch den allgemeinen Gott kommen irgendwie alle ans Ziel. In Sardes scheint auch nur noch von diesem allgemeinen Posten Gott die Rede gewesen sein. Denn von Widerstand und Verfolgung ist hier in dieser Gemeinde auch gar nichts zu hören. Im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden der Sendschreiben, wo man von Widerstand liest, aber hier nicht. Aber wie gesagt, es ist noch nicht zu spät. Weil Jesus Christus sagt, wach auf und stärke das Übrige, was im Begriff stand, zu sterben. Oder ein bisschen weiter lesen wir: Denke nun daran, wie du empfangen und gehört hast, und bewahre es und tue Buße. Drei Dinge: Denken, bewahren und Buße tun. Also umkehren. Denke daran, dass wir Christus als Haupt empfangen haben. Er will uns durch seinen Geist leiten, mich ganz persönlich und auch uns als Gemeinde. Wenn wir das wirklich begreifen und bewahren, ist das eine absolute Freiheit. Christus in dir vollbringt das, was du nicht tun kannst. Das Einzige, was wir tun müssen, ist Buße tun. Das heißt, dich wegwenden von den Unmöglichkeiten in deinem Leben, von deinem Scheitern, von deinen Selbstenttäuschungen und dem Glauben, hingucken, dich hinwenden zu Jesus. Und das so lange, bis du sagen kannst, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es ist noch nicht zu spät. Nicht für die Gemeinde in Sardes und auch sonst für niemanden. Es ist noch nicht zu spät. Wenn wir diese ganz einfache Botschaft nicht festhalten, sondern unser Leben selbst organisieren wollen, unabhängig. Und wir sollten bedenken, Unabhängigkeit liegt unheimlich im Trend. Wenn wir in dieser Hinsicht nicht wachen, trifft das zu, was wir im Vers 3b lesen. Wenn du nicht wachst, wenn du nun nicht wachst, werde ich kommen wie ein Dieb und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Wenn du nicht wachst. Jesus kommt als Dieb. Das heißt, als Feind. Diebe will man nicht. Ein Dieb ist ein Feind. Jesus kommt als Feind in eine Gemeinde ohne Christuserkenntnis. Man will gar nicht, dass er kommt. In solch einer Gemeinde wird am besten auch gar nicht über das Wiederkommen Jesu gesprochen, weil man gar nicht will, dass er kommt. Aber es gibt in jeder Gemeinde, auch in Sardes, einen Überrest. Aber du hast einige wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Und sie werden mit mir einhergehen in weißen Kleidern, denn sie sind es wert. Du hast wenige Namen in Sardes, die ihre Kleider nicht besudelt haben. Jetzt denkt man bei besudelt ganz schnell an Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Aber von welcher großen Sünde will uns eigentlich der Heilige Geist überführen? Von welcher Sünde? Im Johannes-Evangelium, Kapitel 16, Vers 8 bis 9 ist von diesem Geist die Rede. Und wenn er gekommen ist, also der Heilige Geist, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt kommt die Erklärung: von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Unglaube besudelt das Kleid. Und wenn Jesus Christus wiederkommt, und darum ging es ja gerade, was wird er dann suchen? Johannes, Lukas Evangelium, Kapitel 18, Vers 8. Was wird Jesus suchen, wenn er wiederkommt? Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Wird er Glauben finden? wird er dieses Vertrauen finden, dass er alles zum Leben geschenkt hat, zum ewigen Leben, aber auch zum praktischen Leben als Christen hier auf der Erde und im Alltag? Und wer glaubt, hat die Verheißung, die wir ja schon gelesen haben im 1. Korinther 1, Vers 7 bis 9. Wer glaubt, hat die Verheißung. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Sie sind untadelig am Tag unseres Herrn Jesus Christus, das heißt, wenn er wiederkommt. Das heißt, das sind die, die einhergehen mit weißen Kleidern. Gott ist treu. Und so schließt sich im Grunde der Kreis mit dem, was wir in Offenbarung 3, Vers 5 lesen. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor allen Engeln. Wer überwindet? Wer ist es, der überwindet? Das hatten wir jetzt schon einige Male gehört und genau der Johannes, der diese Offenbarung geschrieben hat, hat ja auch den Johannesbrief geschrieben und da schreibt er, sagt er uns genau, wer das ist, wer überwindet. 1. Johannes 5, Vers 4 bis 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Überwinder sind alle die, die aus Gott geboren sind. Und Glauben ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glauben wir das und halten wir das fest? Da haben wir nämlich wieder diesen Glauben, den Jesus sucht, wenn er wiederkommt. Jesus Christus schreibt diesen Brief als Abmahnung. Bei einer Abmahnung ist es noch nicht zu spät. Lassen wir uns abmahnen oder ermahnen, dass wir als Gemeinde nicht verkommen zur Organisation, sondern dass wir uns leiten lassen durch die Fülle des Geistes. Das heißt, wenn draußen christliche Gemeinde dran steht, sollte drinnen auch Christus zu finden sein und nur er. Und wir haben gerade gehört, das weiße Kleid ist die Voraussetzung, dass dein Name im Buch des Lebens stehen bleibt. Und wer noch kein weißes Kleid hat, es sind noch welche zu vergeben. Du darfst dein vor allem durch Unglauben besudeltes Kleid ablegen. Durch das, was Christus persönlich für dich am Kreuz vollbracht hat. Er hat alle Schuld bezahlt. Er hat die Trennung überwunden. Und wenn du beim Anlegen des weißen Kleides Probleme hast, dann such dir jemanden, dem du vertraust, dass er dir beim Anziehen hilft. Es wäre doch unheimlich schön, wenn wir alle unsere Namen im Buch des Lebens hätten. Wenn sie stehen bleiben im Buch des Lebens und Jesus selbst jeden einzelnen Namen vor seinem Vater bekennen darf. Das wäre wunderschön. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wenn ich euch so angucke, habt ihr alle Ohren. Sitzt hier keiner ohne Ohren. Also wenn ihr Ohren habt, dann hört, was der Geist den Gemeinden sagt. es ist noch nichts zu spät. Amen.